uns beten. Beten wie Weltmeister. Wir wollen wachsen, im Glauben zunehmen, im Glauben, und das kann man nur am besten übers Beten. Ich lade euch alle ganz herzlich ein in den nächsten Gottesdiensten. Wir werden hier, wir haben so weiße Zettel, nein, weiße, die sind gelbe, glaube ich, verschiedene Themen drauf. Morgen wird das Thema sein, Gott wird dich aufrichten. Vielleicht bist du auf dem Boden, down, niedergeschlagen, so Tiefschlag bekommen oder was weiß ich, verletzt, gemobbt. Wie auch immer, Gott will dich aufrichten. Und ich habe so viele Beispiele in der Bibel gefunden, wo Gott Menschen aufgerichtet hat. Tagtäglich werden Menschen aufgerichtet, wenn sie zu dem Herrn schreien, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Fortsetzung von heute eigentlich. Dann am Mittwoch wird das Thema sein, wie verarbeitet man Traumas. Dann am Freitag nächste Woche, du bist einzigartig. Dann am Samstag wird wieder das Thema sein, du bist noch nicht im Himmel, wir sind noch hier. Und wir müssen kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Und dann am Sonntag haben wir Erntedank. Dann möchte ich noch ganz kurz eine kleine Änderung vom Billy weitergeben. Billy kommt nur dreimal. Drei Tage, nicht wie angekündigt, bis zum Sonntag. Er ist bis Freitag da. Also wer bis Freitag nicht geheilt wird, der hat was verpasst. Also ich möchte dich einladen. Der ist vom 9. bis zum 11. Freitag, den 11. da. Und lasst uns Leute einladen, er wird uns hier dienen. Das hat sich alles überschnitten mit verschiedenen Veranstaltungen. Er hat manches von drüben in den USA geplant und manches ist hier geplant worden. Und deshalb ist hier ein bisschen so Kuddelmuddel. Aber wir kriegen das hin. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Amen. Alles andere dann auf dem Zettel, alles Wissenswerte. Bete, bis du bekommst. Anhaltend im Gebet, dranbleiben. Du und Gott, ihr seid ein Team und ihr müsst miteinander zusammenraufen, zusammenarbeiten, zusammenkämpfen. Und manchmal musst du mit Gott ringen. Wir haben einen Mann in der Bibel, das ist der Jakob, der hat gerungen bis zum Sonnenaufgang. Und dann hat er gesagt, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Mit Gott muss man kämpfen. Der Teufel freut sich, wenn du immer aufgibst. Ach ja, ihr habt gebeten, ist nichts passiert. Das ist also eine grobe Sünde, aufzugeben. Der Teufel wartet nur drauf, bis du dich hinsetzt, bis du schwach bist, bis du resignierst. Und dann bedeutet das für ihn Sieg und für dich Niederlage. Also steh fest und unerschütterlich im Gebet, bis Gott dir Recht gibt, bis Gott Recht verschafft, bis Gott handelt, bis es seinen Arm bewegt. Und wir müssen beten, also manchmal sehr intensiv. Also alle voller Hingabe, ich werde ein paar Gedanken weitergeben, was Gott mir hier gezeigt hat. Und du musst also ohne aufhören zu beten, anhalten beten. Wir haben früher in der Pfingstgemeinde ein Wort gehabt, hast du schon durchgebetet? Durchgebetet, also so lange gebetet, bis die Mauern gefallen sind, bis das Meer sich geteilt hat, bis Gott eingegriffen hat. Also, durchbeten. Gebet ist Dialog mit Gott, ist mit Gott reden, sprechen, auf der Augenhöhe mit Gott reden. Und ich sehe Abraham als Freund Gottes, er verhandelt mit dem lieben Gott. Und sagt, Vater oder Gott, Allmächtiger, wenn nur 50 Gerechte in der Stadt sind, du wirst doch die Stadt nicht verderben deswegen. Und du siehst, Gott lässt sich schachern. Das ist jüdisch. Schachern, so Geschäft machen. Also du solltest mit Gott reden können wie ein Freund. Aber lieber Vater, beten oder Beter sind mit Gott auf der gleichen Wellenlänge. Sie senden und empfangen gleichzeitig. Sie kommunizieren. Es ist nicht nur, was wir vielfach beten nennen, wir reden an die Decke, wir reden zum Himmel, wir reden, aber wir warten nicht auf die Antwort. Mit Gott reden ist Kommunikation. Bis er handelt, bis er aufsteht, bis was passiert. Beweg deinen Arm, haben die Jünger gebetet. Lass Zeichen und Wunder geschehen. Und dann hat die Stätte sich bewegt. Und am Morgen stehen sie wieder auf dem Marktplatz und predigen. Also, erwarte etwas, erwarte Gottes Antworten, wenn du betest. Viele beten, kommen in eine Versammlung, beten das Vaterunser, aber sie erwarten nichts. Sie erwarten nichts. Sie erwarten nichts. Gott will uns Lösungen schenken, Antworten. Bete, bis du von Gott eine Antwort bekommst. Und zwar so lange, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Gib dich nicht zufrieden mit Absagen. Weißt du, der Teufel kommt und sagt, guck mal, jetzt scheiße schon 7 Tage. Jetzt betest du und da ist noch nichts passiert. Die Mauer ist noch nicht eingestürzt. Du bist schon 7 Mal um die Mauer gegangen. Jetzt müsstest du am 7. Tag 7 Mal gehen. Dann wird was passieren. Also, Gott macht nie etwas Unnötiges, auch wenn er dich manchmal warten lässt. Wenn er handelt, dann Zuerst wirst du verwandelt. Der Beter wird zuerst verändert. Zuerst einmal kommst du mit Gott in Berührung. Zuerst einmal findest du ihn als Abba, als Vater, als Daddy. Und dann erst fängt Gott an zu arbeiten. Ich will dir ein Geheimnis noch verraten. Gott arbeitet immer in Kleinigkeiten, in kleinen Dingen, so Stück für Stück. Er will, dass du ihn suchst, wie ein Hund, wie ein Jagdhund, dass du auf der Fährte Gottes bist. Wo ist der Herr durchgegangen? Wo ist der gewesen? Die Spuren Gottes entdecken. Wo wirkt der Herr? Oder wie wirkt der Herr? Nimm auf die Verfolgung. Gott nach. Wo ist der Herr zu finden? Deshalb heißt es in der Bibel immer wieder, suchet mich, so werdet ihr finden. Der Beter ist ein Sucher. Herr, wo bist du? Wie lange? Wo sind die Zeichen und Wunder? Wo sind die ganzen Herrlichkeiten, was wir hier in der Bibel haben? Wo sind die ganzen Verheißungen? Und weißt du, was der liebe Gott macht? Er schreckt nicht. Ich will dir auch ein paar Wahrheiten sagen. Gott lockt uns in die Einsamkeit, in die Stille, in die Wüste. Weißt du, komm, noch näher. Komm her, komm. Und dann bist du irgendwo in irgendeinem Winkel. Und dann sagt der Herr, und jetzt will ich mit dir reden. Erst, wo du abseits von dem Lärm dieser Welt bist, von den ganzen Menschen, von dem ganzen Geschrei, von dem ganzen Tamtam, von den ganzen religiösen Aktivitäten. Er versucht dich zu locken in die Stille. Und dann nimmt er erst Gespräch, wenn du so ganz abseits bist, ganz allein. Suche Kontakt also zuerst beim Beten mit Gott. Und dann erst erwarte Antworten. Gebet ist eine Hinwendung des Herzens zu dem Allmächtigen, der alles kann, der alles weiß, der alles versteht, dem ich gehöre, dessen Eigentum ich bin. Wenn immer wir Gott finden, fangen wir an zu beten. Und zwar nicht mehr um dies und jenes, sondern dann beten wir um Gottes Reich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Kraft. Wir versuchen Gott dann im Mittelpunkt zu stellen. Und dann, lieber Gott, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann erst, und ich bin sogar noch im Zweifel, ob das wirklich um Brot geht. Denn es geht um geistliche Speise. Herr, ernähre meine Seele. Ich brauche geistliche Speise, denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Also, sind wir auf der gleichen Wellenlänge mit Gott? Beten wir im Zusammenhang, wie zwei Freunde untereinander beten, wie Sohn zum Vater? Sind wir so in diesem Verhältnis? Das Gebet ist sehr einfach, aber wir machen es so kompliziert. Wir brauchen Gebetsbücher, Anleitung, wie bete ich? Weißt du, Das Gebet braucht nur Ausdauer und Vertrauen. Ausdauer und Vertrauen und wissen Glauben. Wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, kannst du bitten, was du willst. Bete, bis du bekommst. Das ist meine Botschaft heute. Auch wenn du nichts bekommst, bete weiter. Auch wenn du nichts bekommst. Ich habe eines gelernt, weiter zu beten, ob sich was bewegt oder es nicht bewegt, passiert oder nichts passiert. Auch das Warten ist nützlich. Da reife ich. Da wird mein Vertrauen noch größer, Herr, und ich lass dich nicht, bis ich die Heilung, bis ich das Wunder habe. Wegen ihres unverschämten Geilens willen, da ist diese Frau, die zum Richter geht und den Richter bedrängt, die steht ständig an der Tür und klopft an, Richter, schaff mir Recht, hilf mir. Der Glaube muss bewährt sein und geprüft sein, geläutert sein. Dass du betest und dann fragst dich, warum bete ich, warum will ich das eigentlich? Bete, auch wenn es etwas zu lange dauert manchmal, denn Gott ist langmütig, geduldig. Du lebst ja aus der Gnade Gottes, egal was passiert, bete einfach. Herr, ich erwarte ein Wunder, nicht heute, vielleicht morgen, übermorgen. Weiter beten ist angesagt und wenn nichts passiert, dann heißt es weiter beten. Durchbeten. Ich möchte, dass wir dieses Wort neu uns einprägen. Ich muss durchbeten vor Gottes Angesicht. So lange liegen, so lange vor Gott stehen, so lange einfach anklopfen, so lange anwesend sein, bis es passiert. Viele Christen, die gehen viel zu schnell weg. Ich habe mal bei IKEA was gekauft. Und da muss man bis am Lager, da wird es ausgeliefert für Selbstabholer. Und da steht man, da ist einer, der regt sich auf, die liefern nicht, also ich stehe schon so und so lang. Und meine Ware kommt nicht, alle anderen kommen vor mir, die waren noch gar nicht da, also die sind alle nach mir gekommen und meine Ware kommt nicht und schimpft. Steigt im Auto raus, rein und fährt davon. Und gerade als er wegfährt aus dem Hof, wird er aufgerufen. Seine Ware ist da. Der hat keine Geduld gehabt. Und so viele Menschen haben keine Geduld. Auch beim Beten. weiterbeten. Auch wenn du im Trockenen stehst und Trockenheit ringsherum ist. Wir haben da einen Mann in der Bibel, der Elia. Der Elia betete 7-mal. Und weißt du, wie der auf dem Karmel betete um Regen? Er nahm seinen Kopf zwischen den Knien. Probier mal Gymnastik mal machen. Versuch einmal, deinen Kopf unter den Knien zu nehmen. Manche haben im Rücken Probleme. Aber das, dieser Mann Gottes, hat 7-mal getan. Und dann, als er dann am 7. Mal zum Himmel guckt, da sieht er eine Wolke so faustgroß. Und dann sagt er, Ahab, ganz schnell, spann deine Rosse, es wird schütten. Sonst wirst du pitschnass. Beeil dich, der Regen kommt. Aber er hat 7-mal gebetet. 7 ist die göttliche Zahl. 7-mal, wir haben im Vater unser 7 Bitten. 7-mal intensiv. Also Gott lässt manchmal warten. 7-mal musst du deine Knie zwischen, deinen Kopf zwischen den Knien nehmen, zur Erde dich beugen. Vergiss nicht, Gott ist bei uns alle Tage, egal was passiert, aber er will gebeten werden. Er will gebeten werden, auch wenn nichts passiert. Wir sollen ohne Unterlass beten, steht es einmal im Neuen Testament. Ohne Unterlass. Immer wieder, Herr, ich brauche es, ich brauche es, ich muss es haben, ich kann nicht anders. Gott hört unsere Gebete, aber immer zu seiner Zeit. Eure Zeit ist immer, aber die Zeit ist nicht gerade reif, womöglich. Irgendwie Terminüberschneidung. Wir haben immer Hunger. Aber es gibt dann bestimmte Essenszeiten. So ein Kind, weißt du, so ein kleines Baby schreit immer, könnte es ständig nuckeln. Die ganze Zeit. Aber es hat feste Zeiten. Und Gott will nicht, dass wir uns überfüttern und überfressen, sondern Gott will uns zur rechten Zeit. Du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Auch geistlich. Zu bestimmten Zeiten. Und das alles hat seine Zeit. Wir ernten auch zu einer bestimmten Zeit. Wir ernten nicht immer. Weißt du, am liebsten möchten wir schon gebeten und schon gestern soll ich die Sache haben. Nein, Gott will warten, bis die Zeit reif ist. Und wir werden ernten zu seiner Zeit. Gott hört dein Schreien. Sein Herz schlägt für dich. Er hat dich nicht vergessen oder übersehen. Gott hat dich lieb. Das ist, darüber werde ich morgen noch mehr darüber sagen. Gott will dich aufrichten. Er will dir helfen, aber auf seine Art, zu seiner Zeit. Kairos, das ist die göttliche Zeit, just in time. Gott kommt nicht zu spät, er kommt immer im richtigen Augenblick. Also bete ohne Unterlass. Ein Kind Gottes, ja, muss einfach lernen, auf Gott zu warten. Auf seine Zeit, bis es reif ist, bis Gottes Stunde kommt. Auch wenn du im Zoo bist, bei den Affen oder sonst was, die kriegen immer zu ihrer Zeit die Fütterung. Nicht immer, wenn die da wollen, die können immer fressen. Und so auch wir können immer Gebetserhörungen haben, aber die Gebetserhörungen müssen wirklich ausgereift sein. Beten ist ein Kennzeichen unserer höchsten Menschenwürde. Ich bete und ich erwarte von Gott und Gott wird mir helfen, er wird mich nicht verstoßen. Ich bin sein Kind, mein Name steht im Buch des Lebens. Wir können beten. Wir sollen beten und wir müssen beten. Genau das ist, was Gott will. Dass wir uns aufraffen und wir wollen erhörlich beten, bis wir bekommen. Aber dann musst du anhalten. Das Schrecklichste ist immer wieder, wenn wir uns vorstellen, ich habe so viel unerhörte gebeten. Ich habe schon gebeten, aber es ist nie das Richtige gekommen. Die Frau von Dr. Billy Graham hat einmal gesagt, wenn der liebe Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich 100-mal den falschen Mann geheiratet. Wenn Gott alle meine Gebete hört, ja, das ist der und das ist der und das ist der. Nein, Gott weiß, was der Richtige oder das Richtige für dich und mich ist. Unerhörte Gebete ist so, als wenn du Post verschickst und das kommt nicht an. Und deshalb, wir sollen daran arbeiten, warum kommen meine Gebete nicht an, warum hört Gott meine Gebete? In der Bibel heißt es, rufe mich an, so will ich dich erretten. Rufe mich an. Du willst jemanden sprechen, bist in jemanden verliebt. Und derjenige will mit dir nicht sprechen, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt musst du werben, Jungs und Mädels. Da muss man werben. Und diese Person versucht vielleicht, dir aus dem Weg zu gehen. Und jetzt erst recht. Und jetzt erst recht. Ich will es haben um jeden Preis. Wir haben schon so viel von den Gebeten gehört, so viel Bücher über das Beten gelesen, über die Macht des Gebetes. Und wir haben eines noch nicht entdeckt, durchbeten. Wie viele Dinge hast du schon in deinem Leben durchgebetet, intensiv durchgebetet und dann kannst du sagen, das habe ich erkämpft, das habe ich mir erbeten, Gott hat es getan, das habe ich erlebt, durchbeten. Viele Leute benutzen das Gebet als Reserverat, so nur in Notzeiten, jetzt habe ich eine Panne, Gebet ist nicht für Pannensituationen. Gebet ist kein Nothelfer. Gebet ist etwas kontinuierliches, konstantes, ständiges Reden mit Gott. Auch nicht die Stoßgebete. Oh Herr, sieh sich, geh unter, Herr, hilf. Gott hilft dir. Denk an Petrus, als der da im Wasser anfängt zu sinken und nicht schwimmen kann. Wir probieren mal zu beten, sagen wir manchmal. Vielleicht klappt es beten oder da hilft nur noch beten. Gebet ist nicht für solche Situationen. Der Christ betet permanent. Er ist immer mit Gott verbunden. Beten ist mehr als nur ein paar fromme Atemzüge. Du atmest ja auch nicht ein paar Mal und dann sagst, es reicht mir für den Rest des Lebens, meines Lebens. Nein, wir beten kontinuierlich immer wieder. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das ist die Art und Weise, wie man betet. Man ringt mit Gott, man lässt alles gehen, man vergisst die Familie, man vergisst die Arbeit, man vergisst das Geschäft, man vergisst die Probleme, die Schwierigkeiten, man lässt auch den Esau laufen. Herr, ich will nur dich haben. Ich will nur dich haben, ich will nur dir begegnen. Beten ist etwas, wo wir warten, bis Gott reagiert, bis wir so Zeichen am Himmel sehen, eine kleine Wolke. Oder ein Säuseln oder ein Erdbeben oder Feuer vom Himmel. Und der Gott, der mit Feuer vom Himmel antwortet, das ist der wahre Gott, hat der Elia gesagt. Also wir sollen auf Antwort warten. Nicht nur einfach, ich bete. Ja, Herr Jesus, du bist gut, du bist wunderbar, du bist herrlich. Amen. Aber da ist nichts passiert. Anbetung. Bei Anbetung passiert nichts. Wenn ich die ganzen jüdischen, hinduistischen oder katholischen Gebete oder welche Gebete auch immer, evangelikale Gebete, wenn ich so lese oder höre, das sind alles, man spricht etwas. Großer Gott, herrlicher Gott, mächtiger Gott, starker Gott. Aber passiert was? Ein Elektrogerät, wenn es keinen Stromanschluss hat, kann nicht funktionieren. Ein Christ, wenn er nicht an Gott angeschlossen ist, hat vielleicht Wackelkontakt, so ab und zu mal am Sonntag. Oh, verstehst, da vibriert er. Aber wie ist es dann die Woche über? Weißt du, viele haben einen losen Kontakt mit dem lieben Gott, so Hobbys, Gott als Hobby. Aber Gott will mehr sein, er will mehr als eine Freizeitbeschäftigung sein für uns. Er will unser Vater sein, unser Herr sein, unser Gott. Ein Glaube ohne Anschluss an Gott kann nicht funktionieren. Deshalb zuerst der Anschluss. Zuerst, wir müssen Gott gut kennen, eine gute Beziehung zu ihm haben. Nicht so eine lockere Verbindung. Ja, Herrgott, ich kenne dich. Frau Merkel kennst du auch, aber bist du schon der begegnet? Oder irgendein Politiker, Herrn Gauck, unseren Präsidenten. Weißt du, du kennst vom Fernsehen, du hast schon so viel von ihm gehört und gesehen, aber kennst du ihn persönlich? Und das ist ein großer Unterschied. Kennst du Gott persönlich? Den Papst Franziskus, den kenne ich sehr gut, vom Fernseher. Aber kennst du ihn persönlich? Bist du ihm begegnet? So ist es so wichtig, Gott persönlich zu begegnen, nicht nur eine lockere Verbindung. Und um erhörlich zu beten, brauchst du Mut und Kühnheit und Ausdauer und Entschlossenheit. Um erhörlich zu beten, ich lass dich nicht, ich lass dich nicht. Und dann anklopfen und anklopfen und anklopfen. Wenn diese Tür verschlossen wird, dann gehst du um die Ecke, versuchst von der anderen Tür, von der anderen Seite. In der Bibel heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Wenn das nicht funktioniert, suchet, so werdet ihr finden. Und wenn das nicht funktioniert, klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich könnte noch weiter fortfahren. Wir haben noch mehr Stadien und Zustände, wie man beten sollte. Beim Beten darfst du dich nicht entmutigen lassen. Nämlich der Teufel ist so raffiniert und sagt, Kind, komm, hör doch auf. Das ist alles nur Suggestion und dies und jenes. Weißt du, beim ersten Anlauf, wenn das nicht klappt, gib doch nicht auf. Wenn du von Gott eine Bitte bekommen hast, wenn Gott dir eine Inspiration gegeben hat, das sollst du haben, das brauchst du, das ist nötig, du hast erkannt, ohne dem kann ich nicht leben. Wenn du die Bitte von ihm hast, aus dem Wort Gottes noch womöglich bestätigt, in der Predigt noch bestätigt, und jetzt sag, Herr, jetzt muss ich das haben. Wenn Gebete nicht erhört werden, das sagt noch gar nichts über deinen Glaubensstand. Du hast keinen Glauben, erst recht. Wenn du weiter betest, trotzdem, obwohl es nicht erhört wird, das heißt, du hast Glauben. Du glaubst, es wird kommen. Auch wenn es nicht heute, wenn es nicht morgen, dann in 40 Jahren. Georg Müller hat für zwei seiner Freunde über 40 Jahre gebetet. Und die haben sich nicht bekehrt in den 40 Jahren. Erst nachdem er tot war, kamen diese zwei Freunde zum Glauben an Jesus Christus. Also 40 Jahre beten. Ich denke nur an, wir haben mal eine Gebetsnacht gehabt in Stuttgart mit unserer Jugend und da betet jemand, lieber Gott, wir beten so 7 Stunden, wo ist die Erweckung? Dann habe ich gesagt, Bruder, wenn wir 7 Jahre beten und dann können wir vielleicht fragen, lieber Gott, wo ist die Erweckung? Aber 7 Stunden? Was sind 7 Stunden? Jesus hat 3-mal gebetet. Auch Jesus musste 3-mal beten. Das hat beim ersten Beten nicht geklappt. Dann, er nimmt einen Stein und geht einen Steinwurf weiter. Wenn du beten willst, nimm einen Stein und geh einen Steinwurf weiter von deinen Brüdern, von deinen Schwestern, von der Gemeinde. Und dann betet Jesus erstes Mal, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und da passiert nichts. Er betet das zweite Mal sogar. Der Herr Jesus Christus musste 3-mal beten und er war ein Beter durch und durch. Er hat immer nachts gebetet. Christen beten immer nachts. Weißt du, warum das heißt? Im Dunkeln, wo man nichts sieht. Im Glauben, das ist nachts beten. Wir erwarten im Glauben und er hat gebetet. Rang im Garten Gethsemane. Und erst das dritte Mal, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war der Durchbruch. Das war der Durchbruch. Heute will ich über ein anhaltendes Gebet sprechen, wie wichtig das ist. Einfach weiterbeten. Es hat nichts mit deinem Glaubenszustand, mit deiner Heiligkeit, mit deiner Gerechtigkeit, mit deiner Erlösung zu tun. Auch Erlöste müssen kämpfen im Gebet, so wie Jesus. Weißt du, wie Jesus gebetet hat? Total anders. So hast du und ich noch gar nicht gebetet. Er hat Wasser und Blut geschwitzt. Das war sein Beten im Garten Gethsemane. Wenn du einmal Wasser und Blut geschwitzt hast, dann kannst du sagen, jetzt habe ich durchgebetet, jetzt will ich durch. Er schwitzte Wasser und Blut. Er war kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Weißt du, die ganzen Poren, sein ganzes Leben. Oh Vater, nicht mein, es geht um Leben. Um mein Leben, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er rang mit Gott. Im Garten geht's immer nicht. Und dann kommt der Engel und stärkte ihn. Und er trank den Kelch. Und dann in dieser Kraft ist er nicht im Garten Gethsemane gestorben, sondern in dieser Kraft starb er am Kreuz von Golgatha. So, anhaltendes Gebet. Beten, bis du Wasser und Blut schwitzt. Das ist, was der Pastor Matthäus lehrt, was er predigt. Bis du Wasser und Blut geschwitzt hast. Bis die ganze Bude stinkt nach Schweiß. So gebetet zu haben. Ich weiß nicht, ob du schon so gebetet hast, dass das Schweiß an den Wänden runterläuft im Winter. Herr, ich lass dich nicht. Bis was passiert, weiter beten, auch wenn nichts passiert. Weiter beten, auch wenn du nicht gehört wirst und nicht erhört wirst, weiter beten. Das ist, wozu ich dich ermutigen möchte. Verrückt. Aber das ist, was Gott mir gezeigt hat, euch heute Abend zu sagen. Ob dir geholfen wird oder nicht geholfen wird, weiter beten. In Römer Kapitel 12, Vers 12 heißt es, wie man beten sollte. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Seid standhaft, wenn ihr verfolgt werdet und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Auch wenn du nicht erhört wirst, lass dich vom Gebet nicht abbringen. Der Teufel möchte uns vom Beten abbringen. Ja, dann singen wir einfach. Puh, und dann winken wir und dann tanzen wir und dann wedeln wir und dann klatschen wir in die Hände. Nein, wir sollten uns vom Beten nicht aufhalten. Paulus sagt, und derhalben beuge ich meine Knie. Weißt du, was das heißt? Dann gehe ich auf die Knie, liege auf dem Boden, bin wie tot in der Gegenwart Gottes. Schwitz Wasser und Blut. Gebetserhörungen, das ist ein Vorrecht der Christen, aber das dauert manchmal sehr lange. Wir sind in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Und deshalb, wir haben so einen großen Kampf. Was man heute als Beten bezeichnet, ist kein Beten. Tut mir leid, bitte verzeiht mir, wenn ich das sage, aber ich betrachte das als Nicht-Beten. Das sind Selbstgespräche, fromme Unterhaltungen, Zeitvertreib, Notrufe vielleicht. Oh Herr, siehst nicht mein Verderben. Aber wo warst du in den guten Zeiten? Es gab Geplappere. Wir machen so viele Worte. Jesus sagt, macht nicht viele Worte, wenn ihr betet. Seid kurz und knapp. Das machen die Heiden. Oder wir fechten in der Luft. Machen Luftsprünge und was weiß ich. Aber von oben kommt keine Reaktion. Das ist kein Beten. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal solche Situationen erlebt. Da betest, kurzes Gebet, ein paar Sätze und da weißt, das Gebet ist erhört. Mensch. Und dann gehst du auf und dann denkst nicht mehr an dein Problem. Dein Problem ist gelöst. Du hast gebeten und Gott hat gehört. Dann bedrängst du Gott nicht. Aber das geht nicht immer so schnell. Das hat man nicht oft. Zu oft. Also wenn ich so mein Leben betrachte, habe ich nicht so oft, aber ich habe solche Situationen, da stehe ich auf und sage, komm, jetzt kann ich weitermachen, mein Gebet ist erhört. Diese Glaubensgewissheit, Siegesgewissheit. Wenn Gebete nicht erhört werden, Man muss wissen, was Gebet ist. Es ist Ringen, Kämpfen. Gebete sind nicht zur geistlichen Erbauung da. Zungengebet ist zur geistlichen Erbauung. Aber das wahre, echte Herzensgebet ist nicht zur geistlichen Erbauung da. Gebete sind dazu da, dass du gehört wirst, dass du erhört wirst und dass Gott reagiert und Gott handelt. Aber Zungensprache ist zur Erbauung. Wer in Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Und viele, die so beten, erbauen sich selbst im Gebet. Oh, lieber Gott, du bist wunderbar. Anbetung ist zur Selbsterbauung und nicht zum Bitten und Empfangen. Man braucht dazu keine Antwort, wenn man in Zungen betet. Nicht nötig. Zum Gebet gehört, dass man wirklich bittet, was man braucht, dass man Gott sagt, das und das brauche ich, das und das benötige ich. Das ist es, bittet. Und lasset eure Bitten vor Gott kund werden mit Danksagung. Wir sollten also so beten, als wenn wir schon alles in der Tasche hätten. Prophetisch beten. Einfach im Geist beten und sagen, Herr, ich danke dir. Ich habe dir gesagt, ich muss dir nicht viele Worte machen, ich muss dich erklären, ich muss dich beschreiben, wie und was. Du kennst mich von fern, du weißt, was mein Bedürfnis ist. Und jetzt preise ich Gott. Bewährte wissen, um was sie bitten sollen. Sie werden ihren Rahmen sprengen. Der Bewährte, das Gebet eines Bewährten, eines Gerechten vermag viel. Sie werden also für ihre tatsächlichen Bedürfnisse beten. Der Bewährte, der weiß, das brauche ich. Ich brauche jetzt 100 Euro. Ich brauche 100 Euro. Und sie wissen, das brauche ich. Sie werden nicht unnötig beten. Sie werden Gott nicht unnötig belästigen. Sie werden also ganz konkret, gezielt beten. In meiner Bibel heißt es einmal, wenn ich Unrecht in meinem Herzen hätte, würde Gott mich nicht hören. Wenn ich was anders wollte, würde Gott mich nicht hören, als was er will, was gegen seinen Willen ist. Bete ich um das Richtige, um das Rechte, um das Wahre? Bitte Gebete mit Verheißung, also biblische Gebete, wo Gott schon gesegnet hat, das darfst du bitten, auf jeden Fall, in jeder Situation. Aber dann Gebete, die du vom Heiligen Geist ins Herz geschrieben bekommen hast, bitte. Und wir kriegen Bitten von Gott. Und dann wissen wir, diese Gebete werden ganz bestimmt erhört. Vielleicht kriegst du so eine Gebetslast für irgendeinen Menschen, den du gar nicht kennst, womöglich. Und dann fängst du an, für diesen Menschen zu beten. Und dieses wird stärker und stärker und stärker. Und Gott beginnt dann zu handeln. Weiter beten. Lukas Kapitel 18, Vers 1. Lass das ganze Kapitel, das geht um das Gebet hier, aber zuerst mal Vers 1. Jesus sagt, man sollte beten, ohne zu ermatten, ohne schwach zu werden und müde zu werden. Manche Gebete brauchen Geduld und man muss ausharren. Warten, bis Gott eingreift. Und dann erzählt Jesus ein Gleichnis von dieser Witwe und dem Richter. Gebete haben immer eine therapeutische Wirkung, ihr Lieben. Gott lässt manchmal uns zappeln und will sehen, ist das mir wirklich ein Ernst? Ist es mir wirklich ein Anliegen? Ist es wirklich mir eine Not? Muss ich es unbedingt haben? Das ist eine therapeutische Angelegenheit, was Gott uns verfolgt. Er will sehen, bin ich ein Realist? Und was würde ich damit machen, wenn er mir die Sache gibt? Gebetserhörungen sind Gnade und ein Erlebnis der Gnade. Wenn was passiert, wenn Gott mein Gebet erhört, das ist für mich Wunder, Gnade. Unverdienterweise. Aber ich bleibe dran. Zum Beten braucht man den Geist des Gebets. Geschwister, das kann man nicht so lernen, so nebenbei. So Gebetsschule ist schön und gut. Es gibt so viele gute Anleitungen zum Beten. Aber du brauchst den Geist des Gebets, um durchzubeten. Zacharja Kapitel 12, Vers 10. So spricht der Herr. Ich will ausgießen den Geist des Gebetes und der Gnade. Den Geist des Gebetes und der Gnade. Verehrung einer Gottheit ist noch keine Gebetserhörung, wenn du Gott anbetest. Das machen die Moslems, Allah, Allah, Allah. Wenn du irgendein höheres Wesen anbetest, nein, den Geist des Gebetes, oh Vater, du bist wunderbar. Ich kann das gar nicht. Ist ein Seufzen eigentlich, das wahre Beten ist ein Seufzen der Seele. Und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Der weiß genau, was unser Herzensanliegen ist. Meistens beten wir nur oberflächliche Sachen. Ich habe schon so oft erlebt, das Problem liegt ganz woanders. Da kommt jemand nach vorne, oh Herr, ich brauche meine Rückenheilung, mein Rücken ist kaputt. Aber dann ist nicht der Rücken kaputt, sondern diese Person hat keine Persönlichkeit, kein Ich, kein Selbstbewusstsein. Da muss man zuerst ganz anders beten. Herr, gib ihm Rückgrat, geistlichen Rückgrat, eine starke Persönlichkeit. Oder dann die Familie ist kaputt. Und meistens bei Rückenleiden ist die Familie kaputt. Und da brauchen wir zuerst mal Heilung in der Familie und nicht am Rücken. Nur nebenbei. Wir beten für ganz verkehrte Sachen. Der Herr Jesus macht immer Wurzelbehandlung. Und davor haben wir Angst beim Zahnarzt. Wurzelbehandlung. Da wird was gezogen. Und der Herr will Tiefgang in unserem Leben bewirken. Deshalb eine therapeutische Angelegenheit ist das Gebet. Gebetserhörungen gibt es, wenn wir zu Jesus beten und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und du weißt, was richtig ist. Schaff mir Recht. Diese Witwe, die bittet, Herr, verschaffe mir Recht. Nicht wie, auf welche Art, durch wen, und sondern verschaff mir Recht. Errette mich von meinem Bedränger. Du brauchst Errettung. Wie das passiert, ist Gottes Angelegenheit. Nicht deine. Aber wir möchten dem lieben Gott ganz gerne vorschreiben. Mach das so und mach das so, lieber Gott. Es wäre so schön, wenn das auf diese Art passieren würde, durch den passieren würde. Bleib vor Gott stehen, bis das passiert. Beten ist reden mit einer echten Person. Kommunikation, echte Kommunikation. Nicht beten heißt es, du empfängst nichts, wenn du nicht betest. Deshalb, wir sollen mit allem, was uns beschäftigt, bewegt, zu Gott kommen. Herr, schaff mir Recht. Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Und wenn ihr betet, jetzt kommt Jesus sehr konkret. Er ist ja ein Jude und Juden können beten, aber nicht alle. Die Pharisäer, die machen genau das Gegenteil, was sie tun sollten. Sie wissen es, aber sie tun es nicht. Matthäus Kapitel 6, Vers 5 und folgende Verse. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen an den Straßenecken stehen und beten. Also wenn du betest, versuch nicht zu demonstrieren. Allmächtiger Gott, wie groß bist du, stark und mächtig. Oder versuch auch nicht durch Sensibilität Gott zu beeindrucken. Ach, lieber Heiland, du siehst, wie schlecht ich bin und wie schlecht ich fühle. Weißt du, wir versuchen, Mitleid bei Gott zu erregen oder zu imponieren. Vergiss den ganzen Schmarrn. Sei echt, natürlich. Rede mit Gott, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Halleluja. Ganz normal und ganz sachlich. Sag so, wie du, und da geht auch nicht, weißt du, manche Leute, die singen dem lieben Gott was vor. Lieber Gott, ich brauche einen Wurst. Versteht? Gott braucht keinen Singsang. Sag dem lieben Gott, was dir fehlt. Wo dir der Schuh drückt. Wäre der ganz konkret. Also, was machen sie? Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du um Anerkennung ringst und nicht mit Gott redest, deshalb sagt der liebe Gott oder der Herr Jesus, geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen. Dann versuchen wir von der Seite zu beschreiben, das Problem. Nein, nein, der liebe Gott hat keine Ahnung, versuchen wir von der Seite zu beschreiben. Hör doch auf, die ganzen Sachen zu beschreiben. Gott kennt dich durch und durch. Noch ehe du geboren wurdest, hat er dich gesehen. Das anhaltende Gebet ist, du bleibst von Gott. Und wisst ihr, manche werden geschockt sein. Manchmal bin ich vor Gott und ich habe keine Worte. Bin sprachlos. Still. Was soll ich sagen? Was soll ich erzählen? Und manchmal liegt man auf sein Angesicht einfach wie ein Toter. Was will ich denn? Gott, du weißt alles. Du weißt, was für ein Gebilde, für ein Gemächte ich bin. Du musst Gott nicht was beschreiben und Gott beeindrucken. Anhaltende Gebet ist einfach vor Gott bleiben. Die ganze Nacht. Wach bleiben. Gott lässt sich nicht erpressen. Glaub mir das. Auch wenn er diese Geschichte erzählt, der Herr Jesus, von dieser Witwe. Er lässt sich nicht erpressen. Und wenn du von Gott etwas erpresst, ich sag dir, gute Nacht, dann zahlst du, dann leidest du, dann geht's dir nicht gut. Denn Gott weiß, was passieren muss. Deshalb, ich versuche immer wieder, wenn ich bete, dein Wille geschehe, nicht wie ich will, sondern wie du es willst. Wenn ich meinen Willen durchsetze, dann habe ich Hölle auf Erden. Und ich kann meinen Willen durchsetzen. Gott verspricht, er will alle unsere Gebete hören. Und dann hast du das Theater. Du hast Gott gebeten und Gott hat dir gegeben, aber jetzt läuft auch die Suppe aus. So, dein Wille geschehe. Und dann musst du schwitzen, Wasser und Blut. Das ist anhaltendes Gebet. Nicht viele Worte, viele lange Wiederholungen oder beredete Worte. Versuch mal Lateinisch mit dem Herrn zu sprechen. Vielleicht reagiert er schneller oder Hebräisch oder Griechisch. Weißt du, Gott ist kein Götze, den man zu einem Götzen macht. Was macht der Elia, als die Baalspriester, die schreien? Du musst bei Gott nicht schreien. Die haben sich geritzt. Und da sagt der Elia, der spottet da diese Baalspriester. Herr, 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 Herr. Und war Baal. Und vielleicht, dann sagt er, vielleicht ist euer Gott jetzt im Urlaub. Vielleicht schläft er gerade. Vielleicht ist er verreist. Du musst nicht zu Gott schreien. Er ist nicht schwerhörig. Er sieht das Herz an. So heißt es in meiner Bibel. Er sieht das Herz an. Beten ist also Herzenssache, Geschwister. Herzenssache. Jesus sagt, wenn Matthäus Kapitel 6, wenn du betest, so geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Und dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Jetzt pass auf, da steht nicht, er wird dich erhören oder er hört dich, sondern der dich im Verborgenen sieht. Gott will dich im Verborgenen sehen. Und dann erhört er draußen, vergilt dir draußen. Er will dich sehen, kannst du im Verborgenen, kein Mensch guckt zu, kein Mensch hört dir zu, kannst du so vertrauensvoll mit Gott reden? Er will nur sehen. Er will nur sehen, hier liegst du wie Toter. Nicht hört, sondern sieht. Gott sieht zuerst einmal. Und der vergilt dann öffentlich. Gott sieht Gebet. Er hört nicht Gebet, sondern Gott sieht, wie der Beter vor ihm steht. Was für ein Zirkus er macht. Oder gar keins. Wenn ich Unrechtes vorhätte, Psalm 66, Vers 16, wenn ich Unrechtes vorgehabt hätte, hätte in meinem Herzen, so hätte er mich nicht gehört. Du siehst also, er sieht, was ich in meinem Herzen vorhabe mit dem Gebet, mit dem, damit ich protzen kann. Guck mal, ich bin so ein tolles Kind Gottes. Ich bete und Gott schenkt mir einen Cadillac und Gott schenkt mir das und Gott schenkt mir das. Guck mal, wie ich beschenkt werde. Wie heißt es in Johannes 15, Vers 7? Wenn ihr in mir bleibt, das ist auch wieder was Sichtbares. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Das ist dieses anhaltende Gebet. Gott will sehen den Beter und nicht hören. Verstehen wir das? Ist es klar genug ausgedrückt? Der Gott, der das Verborgene sieht, der sieht deinen Zustand, dein Seufzen, deine Sprachlosigkeit, dein Schwitzen, Blut und Wasser. Das ist für mich so ein großes Bild vom Beter. Das ist das Höchste, wie Jesus betet. Schwitzt Wasser und Blut. Gebet in dieser Zwiesprache, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ein Steinwurf weg, nicht da, wo Petrus und Johannes, und die hören, was betet er jetzt gerade, was sagt er jetzt dem Vater? Das geht den Johannes und den Petrus und den Jakobus gar nichts an. Das geht nur den Vater an. Gott ist ein Hörer des Gebets, ein Seher des Gebets, des Betes. Da liegt er, dieser arme, mein armer Sohn, und winselt und seufzt und stöhnt. Unser Gott ist nicht schwach oder arm oder ohnmächtig. Er will aber unsere Ohnmacht sehen. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Ohne dich bin ich verloren. In Lukas Kapitel 18, jetzt lass uns nochmal Lukas 18 aufschlagen, und dann Vers 1 bis 8. Und er sagt ihnen ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollen. Nicht nachlassen sollen. Wir lassen zu schnell nach. Aus welchen Gründen auch immer. Die bittende Witwe hier und der ungerechte Richter. Jesus lehrte, lange zu beten, anhalten vor Gott zu beten, nicht nachlassen. Nicht aufgeben. Nicht resignieren. Ja, wir haben schon so oft gebetet und ich bin zum Seelsorger gegangen, ich bin zum Pastor gegangen, ich bin zum Bruder und Schwester, ich war bei der Bank, beim Richter, Rechtsanwalt, überall war ich schon da, nichts ist passiert. Anhaltend, weitermachen, suchen, klopfen, bis was passiert, bis der Wunsch sich erfüllt, bis die Bitte erfüllt wird. Er lehrt ja konkretes Beten und beim Beten nicht Mut verlieren und aufgeben. Diese arme Witwe und der ungerechte Richter, ein so paradoxes Bild. Arme Witwe, kein Rechtsschutz. Niemand gibt ihr Recht, aber sie bittet, Richter, schaff mir Recht. Rette mich vor diesen Bedrängen, Quälgeistern. Sie sehnt sich nach Gerechtigkeit. Die ganze Welt ist voller Ungerechtigkeit. Herr, schaff mir Recht. Ich habe es nicht verdient, so behandelt zu werden. Wir leben in einer ungerechten Welt, lieblosen Welt. Sei doch ehrlich. Die ganze Menschheit leidet darunter. Und der Richter ist noch bestechlich, manipulierbar. Aber diese Witwe sagt, Richter, hilf mir, bitte rette mich. Diese arme Witwe hat keine Lobby. Kann ihr Recht nicht kaufen wie die Reichen. Sie kann nicht einen teuren Rechtsanwalt, super, einen Star-Rechtsanwalt bestellen. Das kann sie nicht. Dieser Richter muss ihr helfen. Und sie erreicht es. Auch wegen ihres unverschämten Geilens willen. Dieses so, deutsches Wort, schwieriges Wort, geilen. Was ist geilen? Geil. Man sagt ja, junge Leute sprechen manchmal, wenn was scharf ist und das richtig ist oder ja, toll ist, das ist geil. Aber sie geilt, sie lässt nicht nach, sie gibt ihre Hoffnung nicht auf. Auch wenn man erst recht gebeugt wird und wenn ringsherum Unrecht geschieht, sie gibt nicht auf. Sie ringt, wie ein Ringer. Sie ringt. Beten heißt es eigentlich, ich ringe mit Gott. Mein Gott, bitte, 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 hab Erbarmen mit mir. Und da ist das Gebet, wo es richtig einsetzt. Gott hört ein Gebet, das immer erhört wird. Herr, erbarm dich meiner. Erbarm dich meiner. Hab Erbarmen mit mir, mit diesem armen Weib da, mit den paar Kindern und was weiß ich, dieser armen Bude, die nicht beheizt ist, Strom abgestellt. Hab Erbarmen. Die Jünger gehen weiter, als der Bettler da in Jericho ruft, erbarm mich, Davids Sohn. Jesus, erbarm dich meiner, dieser Blinde. Und dann bleibt Jesus stehen und fragt, was willst du, was soll ich tun, dass ich sehend werde? Also dieses Gebet wird immer erhört. Also wenn du zum lieben Gott gehst und etwas willst, dann bitte um Erbarmen. Nicht, ich habe ein Recht. Du hast gar kein Recht. Wo sind wir denn? Wir sind alles arme, elende Sünder, verloren, dahingegeben. Ich habe kein Recht, aber bitte Gott, erbarm dich meiner. Erbarm dich meiner. Wir dürfen uns nicht aufgeben und wir bitten um Erbarmen. Wenn wir von etwas überzeugt sind und du hast von Gott diese Bitte bekommen, du sagst, das ist Recht, das ist richtig, das ist rechtens, das steht mir als Mensch zu, als Frau jetzt, als die arme Witwe, mir steht das zu. Dein Traum ist von Gott. Dein Wunsch ist vom Herrn und dem Willen Gottes, du weißt, es ist biblisch fundiert. Dann musst du nicht aufhören. Da bittest du, oh Herr, erbarm, dass das Realität wird in meinem Leben, dass es Wirklichkeit wird, dass ich nicht nur träume davon und rede und singe. Und dann müssen wir ständig den Thron Gottes bestürmen. Einfach vor dem Thron Gottes liegen, vor dem Palast Gottes liegen und wir gehen nicht nach Hause, bis die Antwort da ist. Bestürmen heißt es einfach liegen bleiben. Einfach nicht weitergehen, nicht weitermachen. Aber weißt du, was wir machen? Dann versuchen wir uns selbst zu helfen. Jemand sagte, die Hälfte meiner Gebete kann ich mir selbst erhören. Mag sein. Aber dann gehe ich nicht zur Hantierung. Na gut, das Beten hat nichts genützt, sonst kann ich was anderes machen. Muss ich was anderes probieren? Nein, anhalten, beten heißt es, so lange dranbleiben an der Sache, so lange immer Gott vortragen, mit Gott darüber reden. Bis wir das bekommen. Ah ja, aber Herr, das ist vielleicht nicht dein Wille. Dann weißt du ganz genau, wenn es nicht Gottes Wille ist, wirst du nicht mehr weiter bitten. Dann wirst du Stopp machen. Deshalb bete zuerst mal, ist es dein Wille? Und wie heißt es in der Bibel, wenn wir den Vater um einen Fisch bitten, wird uns nicht keine Schlange anbieten. Werden wir um Brot bitten, wird uns kein Stein anbieten. Und wie viel mehr wird er den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Wenn du zu Gott betest mit ehrlichen Aufherzen, wirst du nichts Giftiges und nichts Steinhartes bekommen. Du wirst immer was Brauchbares bekommen. Wenn wir beten, dürfen wir Gott an sein Wort erinnern. Herr, denk dran, ich bin dein Kind. Bin erlöst, du hast mich freigemacht. Und deshalb, wir fangen Gott an zu suchen, zur Ehre Gottes da zu sein. Herr, ich bete ja nicht für mich, ich brauche das nicht. Ich kann ohne dem auch auskommen. Für was ich brauche für mein persönliches Leben, das kann ich mit meinen Händen erwirtschaften und erarbeiten. Aber es geht um das Reich Gottes. Lies mal die Gebete, die Paulus zum Beispiel im Neuen Testament geredet und gebetet hat. Es waren immer ums Reich Gottes. Herr, dass dein Wort laufe, dass dein Wort ungehindert sei, dass ich mit Freudigkeit das Wort verkündigen kann. Und wenn das Wort Gottes frei läuft und freudig verkündigt wird, dann wird auch alles andere kommen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. So wird euch solches alles zufallen. Unsere Gebete müssen sich auf das Reich Gottes fixieren. deine Sache, Herr Jesus. Lass die Gemeinde wachsen. Lass die Kinder Gottes stark werden. Lass sie Überwinder sein, Herr Jesus, die Gemeinde. Und wenn das der Fall ist, wenn die Gemeinde stark ist, ein Herz und eine Seele, oh, dann geschehen Zeichen und Wunder. Wir sollen Gott zuerst suchen. Aber vielfach haben wir falsche Vorstellungen. Wir sind so egoistisch, materialistisch geprägt. Aber je mehr wir Gott kennenlernen und verstehen und mit Gott Gemeinschaft haben, desto mehr, ja, wir haben eine Beziehung mit ihm. Und wir plaudern mit ihm, wir reden mit ihm. Dann interessieren uns dies und jenes nicht mehr von dieser Welt. Wir sind so erfüllt von der Gottheit, von der Herrlichkeit Gottes. Und wir suchen Gott, die Art Gottes in unserem Gebet. Gott begegnet uns. Und wir sollen Gott suchen. Begegnet im Gottesdienst. Vielleicht. Wir müssen ja offen sein für Gottes Reden, für Gottes Antwort, für Gottes Lösung. Anhalten, beten heißt nicht nur in der Kammer liegen, nein, sondern offen sein für die Antwort Gottes. Was macht er jetzt? Gott im Gottesdienst suchen. Wenn es nicht anders geht, Gott in der Schöpfung draußen, in der Natur suchen. Wie groß bist du, Gott? Wenn du diese Birke ernähren kannst, kannst du mich auch ernähren. Und wenn du den Spatz da ernähren kannst, kannst du auch mich ernähren und versorgen. Und wenn du die Lilie so schön, wunderbar gemacht hast, Herr, dann kannst du auch mir Schönheit statt Asche geben. Verstehst du? Wir sollten vom Gottesdienst uns inspirieren lassen, mit Gott, mit dem Namen Jesus und dem Heiligen Geist sich beschäftigen, draußen die Wunder betrachten. Wie groß bist du, mein Gott, wenn ich die Welt betrachte? Das Meer, unendlich, Herr, die Fülle. Gott begegnet man in seinem Wort. Weißt du, wenn du betest, du stehst nicht da wie ein Ölgötze. Nein, du bist voller Action, du suchst den Herrn, denn es ist, wir suchen ja sein Angesicht. Wir wollen ja ihm begegnen, mit ihm kommunizieren. Dann liest du sein Wort. Dann liest du die Bibel von vorn nach hinten und am besten du fängst die Bibel an, von hinten an zu lesen. Dort, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, ich sah das neue Jerusalem, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Von da solltest du die Bibel lesen. Halleluja. Und dann gehst du ganz neu an die Sache ran und die Hütte Gottes unter den Menschen. Halleluja. Und dann, und die Erde ward wüst und leer. Das verkraftest du, nachdem du das alles andere weißt, wie es ausgeht. Weißt du, wenn du weißt, die Sache hat ein Happy End. Und wir sollten vom Happy End einfach die Sache sehen und betrachten. Gott begegnet uns in seinem Wort. Dort werden wir angesprochen. Und dann ziehst dich zurück. Und es ist gut, dass du dich manchmal zurückziehst. Nicht von der Gemeinde, du sollst die Versammlung nicht verlassen, aber du solltest dich zurückziehen. Einfach stille sein, mit niemand sprechen. Du gehst in die Versammlung und da sagst du nicht mal guten Tag, nicht mal auf Wiedersehen. Du bist gesegnet, du willst Gott begegnen. Und dann gehst nach Hause und dann zerredest nicht alles. Das große Problem in christlichen Kreisen ist, die zerreden dann alles. Hast du den gesehen? Hast du die gesehen? Hast du das gehört und hast du es nicht gemerkt? Und da wird alles zerredet. Und von dem Gott bleibt nichts mehr übrig, außer das Skelett vielleicht. Also Gott gibt, wenn wir abgeschieden sind, allein, verbirg dich am Bachgrit, rede mit den Vögeln lieber. Und sing mit ihnen, mit den Nachtigallen. Bete, bis du bekommst, bis du findest, bis die Tür aufgetan wird. Wenn die Tür nicht aufgeht, versuche die andere Tür. Und wenn die nicht aufgeht, versuche ich eine andere Tür. Wir müssen auch hier probieren, anklopfen. Ja, ich habe gebetet. Anhalten, beten. Und irgendeine Tür ist für dich geöffnet. Und eine Tür hat Gott für dich gemacht. Und die solltest du durchgehen. Du solltest nicht verschlossene Türen durchgehen, sondern offene Türen. Und die musst du finden. Was ist die offene Tür? Und Gott sagt, ich habe dir eine offene Tür gegeben, für Paulus in die Stadt zu missionieren. Gott gibt, wenn es uns ernstlich ist, wenn wir es unbedingt haben müssen, wenn wir das nötig haben, wenn wir brauchen, wenn wir in einer Notlage sind, wenn wir bedroht werden, in Gefahr sind, erschüttert sind, ein Trauma erlebt haben, dann darfst du bitten, ganz konkret, Herr, du siehst, die haben mich geschlagen, du siehst ihr Drohen, die Apostel Petrus und Johannes nach dem Besuch beim Hohen Rat, du siehst ihr Drohen. Und wie sie uns alles verbieten wollen, von Jesus zu reden. Heiliger Geist, zeig uns, was wir tun sollen. Und plötzlich schenkt der Heilige Geist Freimut und Freudigkeit. Und dann gehen sie raus, morgen machen sie Open-Air-Gottesdienst. Gott lässt uns nicht fallen. Glaub mir das. Er gibt uns nicht auf. Er richtet uns auf. Wenn du betest, das Erste, was du erlebst, du wirst aufgerichtet. Da horcht dir zu, macht das Fenster auf und sagt, Weible, was wollen Sie denn? Da diese Witwe. Ja, bitte helfen Sie mir. Ja. Und dann, aber weißt du, das wurmt bei dem Richter, das arbeitet in seinem Herzen. Da sagt ich, so ein Weib, das geht mir so richtig auf den Nerven. Dann sagt er noch, eines Tages kommt sie noch und bringt mich noch um. Also wenn ich nichts tue, ich muss was tun. Die Witwe bettelte so lang, bis sie bekam. Sie war aufdringlich, sie war sogar belästigend. Sie hat jede Grenze ignoriert. Ich muss es haben. Und wir müssen lernen, wir haben dann einen anderen Fall in der Bibel, Jesus erzählt, das ist kein Märchen und kein Gleichnis, sondern das ist eine wahre Begebenheit. Da kommt eine Frau, die kananäische Frau, und die bittet, oh Gott, hilf mir. Und dann sagt der Herr Jesus, aber weißt du, Frau, ich bin Jude und du bist eine Ausländerin. Und es ist nicht fein, dass man das den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden gibt. Aber auch die Hündlein leben von Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Auch die Hündlein. Und diese Frau hat Jesus überzeugt, die hat Jesus bekehrt. Auch die Hündlein. Also dann sagt er, solchen Glauben habe ich in Israel noch gar nicht gefunden. Also die ist zufrieden auch mit den Brosamen. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Also die hat keine großen Ansprüche, aber die will Hilfe haben. Auch die Hündlein. Und die demütigt sich. Und Geschwister, das ist der Schlüssel zur Gebetserhörung. Auch die Hündlein. Wer möchte gerne als ein Hund bezeichnet werden? Aber die Frau sagt, auch die Hündlein, sogar die kleinen putzen es. Auch der Hündlein leben vom Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Betteln will gelernt sein. Ich habe etwas erlebt. Zu uns in Russland, Litauen, wo ich aufgewachsen bin, da kamen ständig Bettler. Wir haben ständig Bettler gehabt, aus irgendwelchen Gründen. Die haben keine Papiere gehabt oder waren weggeflohen vor der Regierung, wollten mit der Regierung nichts zu tun haben oder waren Partisanen. Egal, was da war. Auf jeden Fall, wir haben ständig Bettler gehabt. Und da kam ein Bettler, weißt du, und die Bettler wissen, wann man bettelt. Genau um die Mittagszeit muss man betteln, wenn man bettelt. Dann kamen sie um die Mittagszeit und klopfen an und so weiter. Und mein Vater sieht diesen Bettler und hat eine schöne Jacke und Hosen. Und er sagt, du siehst gar nicht gut aus. Also ich habe Kleider für dich und du kriegst Kleider. Und hat diese Kleider angenommen, bedankt sich fein, dass sie mich so eingekleidet haben. Und dann, ich spiele draußen und dann passiert Folgendes. Und dann sehe ich, wie er zum Nachbar geht. Im Gebüsch zieht er sich wieder seine alten Klamotten, seine Lumpen an und zieht die guten Kleider aus und packt ihn in seinen Sack und so weiter. Und dann erzähle ich meinem Vater, sagt er, weißt du, betteln will gelernt sein. Wenn der in feinem Anzug oder Krawatte kommt und schönen Hosen kommt und Schuhen, blanken Schuhen, dann wird er nichts kriegen, er muss als ein Lump kommen. Betteln will gelernt sein. Und Geschwister, beten will auch gelernt sein. Wenn du den Herrn anfängst zu kommandieren, dem Herrn Vorschriften zu machen, das, so und so und sagen, ich habe ein Recht, du wirst nichts kriegen, fliegst raus. Die Witwe war in einer schwierigen Situation. Sie war sich ihrer Situation voll bewusst. Und sie bittete um Gnade, erbarm dich, mein Herr. Und sie wusste, alles oder nichts, hier geht es um alles. Der Mann kann helfen. Wenn wir bitten, wir müssen an die richtige Adresse gehen. An den richtigen Mann, der da zuständig ist für die Sache. Nicht an irgendeine Sekretärin da, irgendwo. Sondern wir müssen den Herrn selber, der das letzte Wort hat, der das Kommando hat, der das Urteil spricht, der Richter. Sie ist nicht zu irgendeinem Bediensteten vom Gericht gegangen, nein, zum Richter selber. Hilf mir bitte. Wenn du was haben möchtest, du musst direkt zu dem Herrn gehen. Nicht zum Priester, zum Bischof, zum Pastor, zum Herrn selber. Und muss bereit sein, nicht gleich die erste, wenn eine Absage passiert, gleich sagen, ja, der will mit mir nichts zu tun haben. Nein, erst recht. Sich Zeit nehmen, Geduld haben, anhalten, bitten und das wird belohnt. Die Witwe weiß, unter normalen Umständen steht mir keine Hilfe zu. Unter normalen Umständen. Mir muss und mir kann niemand helfen. Aber das sind keine normalen Umstände jetzt. Ich brauche Hilfe und ich brauche ein Wunder. Und sie glaubt an Ausnahmen. Wenn du betest, musst du an Ausnahmen glauben. Gott macht eine Ausnahme. Der Richter macht eine Ausnahme jetzt bei dir. Also bitte nur für sie, aber nicht für die anderen. Ich mache eine Ausnahme. Und das ist Gnade. Der Richter könnte ihr gnädig sein, denkt sie sich. Und tatsächlich, er ist ihr gnädig. Und er hilft ihr. Gott will uns helfen und eine Ausnahme für uns machen. Das ist Gebetserhörung. Aber bis es soweit ist, bis er eine Ausnahme macht. Ja, wer bist du? Muss ja wissen, was und wer du bist. Es ist immer heutzutage schön, ich gebe ihnen meine Handynummer. Die können mich jederzeit anrufen. Nachts um 4 Uhr, wenn es sein muss. Weißt du, und so ist es, wenn du mit dem lieben Gott deine Handynummer gibst und der liebe Gott gibt dir seine Handynummer. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Kannst mich jederzeit anrufen. Mach davon Gebrauch. Du hast die Handynummer. Hier, rufe mich an. Psalm 50, 15. Rufe mich an. Rufe mich an. Die Frau bedrängte den Richter jetzt wie eine Nervensäge. Ui, ui, ui. Sie belästigte ihn als Plagegeist ständig. Nachts um 4 Uhr, Herr Doktor, Herr Professor, Herr Richter, helfen Sie mir bitte. Überleg dir zuerst, was du bittest, wenn du anrufst. Sei knapp und kurz. Deshalb, Geschwister, bevor wir beten, müssen wir wissen, was wir beten wollen. Überleg deine Bitte zuerst einmal. Formulier so für dich, was will ich vom Richter haben, vom Professor, vom Arzt? Was will ich wissen? Und die Witwe hat zuerst mal ihre Bitte funktioniert oder formuliert, schaffe mir Recht. Und das war alles. Schaffe mir Recht, wie? Das ist dein Problem. Sie flehte, verschaffe mir Recht. Wie das praktisch aussieht, das hat sie dem Richter überlassen. Und wir müssen also das Ergebnis unserer Gebete, die Resultate, Gott überlassen. Aber dieses inbrünstige, herzliche Bitten, Sie sehen, meine Kinder haben nichts, ich bin arm, bin ausgestoßen, bin verstoßen, niemand mag mich und so weiter. Und dieses Durchbeten, immer wieder anhalten, bis die Erhörung kommt. In 2. Könige, Kapitel 21, ist eine interessante Geschichte. Da ist der König Manasse, ein frommer Königssohn von einem frommen Mann, Hiskia, aber der gottloseste König überhaupt, einer der gottlosen König, dass sogar die Heiden nicht sowas nicht hatten und nicht so waren. Also sogar was die Heiden getrieben haben, das hat er noch übertrieben. 2. Könige 21, Vers 2. Ich werde morgen auch noch ein bisschen über Manasse sprechen, habe nicht die Zeit dazu, heute ausführlich darüber einzugehen. Da heißt es, und Manasse tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach den Gräueln der Nationen, die der Herr vor den Kindern Israel ausgetrieben hatte. Manasse hat also schlimm getrieben. Du würdest sagen, also so ein Mensch verdient nicht einmal, dass Gott ihn beachtet. Aber interessanterweise ist, der kam in eine große Not. Eigentlich gibt es für solche Menschen keine Hoffnung. Eigentlich verdient er keine Gnade, kein Erbarmen. Aber man sollte keinen Menschen aufgeben. Ich möchte auch hier sagen, wir dürfen keinen Menschen aufgeben. Solange Atem in einem ist, ist Hoffnung in einem. Saat auf Hoffnung. Und die Geschichte ist beim Manasse noch nicht zu Ende geschrieben. Und wir lernen gerade bei Manasse hier, was Gnade vermag. 2. Chroniker, Kapitel 33, dann weiter. Von der anderen Seite, Vers 12 und 13. Und als er Manasse bedrängt war, in der Enge getrieben wurde, flehte er den Herrn, seinen Gott, an. Als er bedrängt wurde. Also zuerst mal ein gottloser König. Aber er weiß vom Vater, dass Gott gut ist, dass sogar das Leben um 15 Jahre verlängert werden konnte. Das weiß er. Und jetzt ist er selbst in Bedrängnis. Aber zuerst mal gottlos, heidnisch, schlimmer als ein Heide. Und er demütigte sich sehr vor seinem Gott. Er demütigte sich sehr. Ich muss vorstellen, der König geht auf die Knie, liegt sich auf dem Boden flach. Er demütigte sich sehr vor dem Herrn und ließ sich von ihm, und der Herr ließ sich von ihm erbitten und hörte sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich zurück. Und da erkannte Manasse, dass Gott der Herr ist. Er demütigte sich sehr. Wenn du erhörlich beten willst, musst du hier dem Beispiel Manasse folgen, nicht in seinen Sünden, sondern in seine Demütigung. Er demütigt sich sehr. Er hat sich ganz klein gemacht. Am Sonntag, also morgen mache ich mehr darüber. Gott hat sehr viel Geduld. Und Gott lässt zu, dass du bedrängt wirst von allen Seiten. Komm, prügel dich. Das bringt dich zum Beten, zum Schreien, in den Gottesdienst. Da rennst du plötzlich in die Versammlung. Manasse, er tat schreckliche Dinge, Sünden, die schlimmer waren, das von seinen Vorfahren nicht einmal berichtet werden konnte bisher, außer nachher später der Ahab. Und die Sünden waren schlimm. Und trotzdem. Und als er Manasse bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an. Er flehte und Gott lässt einen nicht fallen. Wenn du zum Herrn flehst, flehen, versuch einmal das Wort flehen zu analysieren, was Flehen wirklich ist. Flehen. Ja, weinen, seufzen, sprachlos sein, verstummen. Und er demütigte sich sehr. Also nicht nur, dass er sich demütigte, sondern er demütigte sich sehr und betete zu Gott. Und Gott erhörte ihn und ließ ihn wieder nach Jerusalem zurückbringen. Gebet ist eine ganz starke Waffe. Du kannst wieder zurückkommen in deinen Posten. Du kannst wieder deine Wiederherstellung erleben. Und du kannst dein Recht wieder bekommen, so wie dieser Manasse hier. Gott lässt sich erbitten. Und Ausdauer ist gefragt, auch wenn es schwierig ist. Und wir müssen lernen, anhalten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin so ein elender Sünder, kannst du mir vergeben? Noch einmal schenk mir Gnade. Lass dein Angesicht über mir leuchten und gib mir deinen Frieden. Und dann diese Beharrlichkeit. Beter müssen beharrlich vor Gott treten, vor Gott stehen. Auch wenn sie jetzt nichts bekommen und nichts spüren von seiner Macht. Und man sollte beten, wenn alles gegen einen spricht, erst recht Gott. Und er demütigt sich sehr. Warum wir manchmal nicht viel bekommen von Gott, ist, weil wir uns vor Gott nicht demütigen. Bestehen vor Gott. Jesus lehrte, man soll ohne aufhören beten, hier in dieser Geschichte. Wir hören den ganzen Kampf, wie Jesus gekämpft hat. Gebet ist, den Himmel zu bestürmen. Das ist Beten. Und er demütigte sich sehr. Das ist Gott gewollt, dass wir uns vor Gott sehr demütigen. Und dann, Gott sagt, komm, also, ich vergesse deine Sünden, ich vergebe dir deine Sünden, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Gott tut, was seine Kinder begehren, steht in der Bibel, was seine Heiligen begehren. Aber sogar auch dieser Manasse hier, der gar kein Heiliger war, aber Sohn eines begnadigten Königs. Der Segen der Eltern, Bau der Kinder Häuser. Also der Hiskia war ein guter König, diente und tat, was dem Herrn gefiel. Und gerade dieser Nachfolger, sein Sohn, dieser Manasse, ist schlimmer in allem seinem ganzen Treiben. Und trotzdem, um Davids Willen, um Hiskia Willen, erbarmt sich Gott. Rette mich, Gott. Und dann, irgendwann ist die Prüfung zu Ende. Irgendwann ist die Quälerei zu Ende. Irgendwo hört es auf. Und Manasse wurde wieder eingesetzt in sein Königreich. Nebukadnezar, der wurde ein wildes Tier. Ochse, Fingernägel, Krallen hat er gehabt. Sein Haar wuchs lang, lag da im Tau, im Gras und musste Gras fressen, bis er Gott die Ehre gab. Und dann kam er wieder zur Vernunft. Bis er Gott die Ehre gab. Wahre Beter, die kommen zur Vernunft, indem sie Gott die Ehre geben und anfangen, Gott zu preisen. Du bist würdig, Herr, ich habe versagt elendlich. Jesus will unsere Ausdauer im Gebet sehen und das testet unsere Geduld. Halten wir an, bleiben wir dran, beharren wir wirklich bis ans Ende. Die Bibel sagt, wer beharrt bis ans Ende. Und du weißt gar nicht, wo jetzt die Lösung ist, wo das Ende ist. Wir haben es angefangen, aber wo ist das Ende? Wer beharrt bis ans Ende? Nicht Weltende, sondern von diesem Programm, das Ende. Diese Frau war wirklich hartnäckig, entschlossen. Ich will. Und sie war so verbissen. Sie wusste, das ist mein Recht. Du musst auch wissen, wenn du betest, bis du bekommst, das ist mein Recht. Das steht mir zu. Ich habe zwar keinen Anspruch darauf, keiner wird es mir geben, aber ich erwarte Gott Wunder. Durchbeten. Durchbeten, bis ich die Antwort Gottes höre oder spüre, jetzt passiert was, jetzt bewegt sich was. Und dann sagt Gott, du musst jetzt aufpassen. Von David ist es eine schöne Sache zu lesen, immer wieder. Und er befragte den Herrn. Egal wo er was unternahm, er befragte den Herrn. Und dann hat er erst unternommen. Die meisten Christen beten erst, wenn sie den Karren verfahren haben. Oh Gott, hol mich aus der Sackgasse raus. Herr, hilf, ich komme nicht mehr zurecht. Aber er fragte den Herrn. Und dann sagt der Herr, wenn du die Säuseln in die Backerbäume hörst, dann weißt du, jetzt ist die Zeit anzugreifen. Jetzt musst du immer genau aufpassen. Säuseln jetzt die Backerbäume oder nicht? Klappen die Blätter oder nicht? Du musst darauf achten. Bete ohne Unterlass. 1. Timotheus Kapitel, Thessalonicher Kapitel 5, Vers 17. Bete ohne Unterlass. Du wirst erhört werden. Wir haben in Apostelgeschichte 10 eine ganz tolle Geschichte. Cornelius. Cornelius betete und gab Almosen. Er betete und gab Almosen, hat den Juden geholfen, hat den Armen geholfen, hat der Sache Gottes geholfen und gedient. Er gab Almosen und betete. Gebet und Almosen, das ist ein anhaltendes Gebet. Weißt du, nur beten ist billig, kostet ja nichts. Aber er gab Almosen. Und dann plötzlich kommt ein Engel zum Cornelius und sagt, Cornelius, 1. Apostelgeschichte 10, Vers 31. Der Engel kommt und sagt, Cornelius, deine Gebete sind erhört und deine Almosen und Opfer haben die Aufmerksamkeit Gottes erhalten. Cornelius, deine Gebete sind erhört. Ist doch toll. Aber der hat eine ganz lange Zeit so hantieren müssen, gedient, gewirkt, im Kleinen. Und damit beginnt sogar die Heidenmission. Ein neuer Abschnitt in der Heilsgeschichte Gottes. Cornelius, deine Gebete sind vor Gott angekommen, aber unterstrichen von Almosen. Die Gebete eines Menschen können Heilsgeschichte schreiben, ganze Familien erretten. Bitte, bis du das Gesegnete bekommst. Und jetzt hol dir den Petrus. Und du kennst diese Geschichte, Apostelgeschichte 10, kannst nachlesen. Bitte um das Gesegnete. Und ich möchte dich einladen zum Beten, und ich weiß nicht, was du brauchst, was dir fehlt, aber bitte nur um das Gesegnete, um eine gesegnete Ruhe zum Beispiel. Du kannst Ruhe haben, aber die Ruhe ist nicht gesegnet. Der Nachbar sägt und bohrt und klopft. Oder die Autos vor der Türe im Hof. Bitte um eine gesegnete Ruhe, um einen gesegneten Schlaf. Ja, du kannst um alles bitten. Um eine gesegnete Zeit, um eine gesegnete Nahrung. Bitte um das Gesegnete. Sonst vergiftest du dich. Bete um gesegnete Menschen in deiner Umgebung. Bete um eine gesegnete Umwelt. Was nützt es? Du lebst im Paradies, aber über deinen Kopf fliegen die Flugzeuge und der Lärm und der Krach. Bete um gesegnete Kraft, gesegnete Umstände. Bete um gesegnete Hände und Füße, dass die tragen und mitmachen. Wir haben so viel zu beten und das Anhalten. Bete um eine gesegnete Familie, die nicht auseinanderdriftet, sondern zusammenhält wie Pech und Schwefel. Bete um eine gesegnete Arbeit. Weißt du, du arbeitest nur wenig, aber das reicht aus, um zu leben. Bist gut versorgt. Weißt du, du putzt vielleicht, aber die Hausfrau und die Chefin, die kauft so viel ein, da bleibt die ständig, da musst du keine Lebensmittel mehr kaufen. Bist versorgt. Solche Fälle kenne ich. Ach, nehmen Sie mit nach Hause. Wissen Sie, wir können das gar nicht essen, das Datum ist abgelaufen. Aber du musst beten um gesegnete Dinge, dass du das gar nicht mehr, kannst du sogar unterm Tarif bezahlt werden. Aber du hast eine gesegnete Arbeit. Gesegneten Wachstum. Gesegnete Erlebnisse, gesegnete Erfahrungen. Wir haben so viel Ungesegnetes um uns herum. Bete um das Gesegnete. Herr, schaff mir Recht. Gib mir eine gesegnete Beziehung, gesegnete Kontakte, gesegnete Freunde. Es gibt ja ungesegnete Freunde auch. Die gehen einem auf die Nerven. Aber bitte um gesegnete Mitarbeiter, Kollegen und was auch immer ist, um gesegnete Getränk, nicht nur immer Tee und nicht nur Wasser und auch nicht nur Schnaps und sonst noch was, das Gesegnete. Weißt du, viele Leute, die wissen gar nicht, wie Gott arbeitet. Wenn ich schon den Timotheus lese, dann sagt der Paulus zum Timotheus, trink nicht immer Wasser, sei kein Asket und nimm nur Mineralwasser, trink auch mal ein Gläschen Wein als Medizin. Du sollst nicht saufen. Du sollst wissen, was sich gehört. Und Gott weiß, was dein Körper braucht. Dem anderen sagt er, mach einen Feigenmus. Rühr was an. Wir werden von Gott, wenn wir gesegnete Zustände, Umstände haben, wir werden von Gott angeleitet, das Richtige zu tun im richtigen Augenblick. Und wir werden mit Freuden genießen. Das wird uns schmecken. Wir werden gedeihen. Wir werden positiv uns entwickeln. Cornelius, deine Gebete sind erhört worden. Mensch, das hätte ich so gerne. Das hätten wir doch so gerne. Miteinander. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lasst uns anfangen zu beten. Und denkt darüber nach, worüber und um was möchte ich beten. Und du musst nicht öffentlich hier sprechen. Dieses öffentliche Gebet, vergiss es. Das wird nicht erhört. Aber mach dir im Herzen einen so einen Knoten und so ein Taschentuch, einen Knoten. Um das will ich jetzt beten, intensiv. Und zwar so anhaltend, bis ich es bekomme. Ich werde nicht nachgeben. Ich werde nicht aufhören, bis mein Sohn sich bekehrt, bis sich meine Tochter bekehrt, bis mein Mann sich bekehrt, bis sich meine Frau bekehrt oder was es auch immer ist. Bis das passiert. Es geht ja um dich, denn sie sollen ja ins Reich Gottes hineinkommen. Oder bis sich mein Chef bekehrt. Mach einen Knoten und sag, um das will ich bitten. Herr Jesus, ich will nicht um vieles bitten. Es bringt nichts, wenn du da und dort bisschen was bittest. Nein, fang an, konzentriert, gezielt um eine Sache bitten. Herr, ich brauche dich in dieser Geschichte. Und das, was am schlimmsten ist in deinem Leben, am schwierigsten ist, um das bete. Das, was du als unlösbar siehst, keine Arbeit. Bete, dass Gott dir eine Arbeit schenkt. Und zwar so lange, bis da irgendjemand dich anruft und sagt, könnten Sie nicht bei mir das und das machen? Und ich habe Arbeit für dich oder für Sie. So, bete konkret um eine Sache. Und erst wenn du das eine hast, dann kannst du es abhaken und kannst das nächste bitten. Deshalb, wir sollen lernen, gezielt zu beten, konkret zu beten. Vater, ich möchte meine Geschwister segnen, die jetzt eine Entscheidung treffen. Ich will ganz gezielt darum beten. Und dann setz ein, worum du beten möchtest. Und bete dann Tag und Nacht, wenn du aufwachst, wenn du in der U-Bahn sitzt, wenn du unterwegs bist irgendwo, bete und sag, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich, denn ich brauche was Gesegnetes, eine gesegnete Begegnung mit meinem Bruder Esau. Der ist ein Räuber, der ist ganz schlimm, der macht mir Widerstand, der macht mir nur Probleme. Bete, dass Gott dich segnet. Wenn Gott dich segnet, wird das ganze Umfeld gesegnet werden. Wenn Gott dich berührt, wird das ganze Umfeld berührt. Vater, ich segne meine Geschwister jetzt und bitte, Heiliger Geist, gieß den Geist des Gebetes aus, dass wir beten und durchbeten und durchhalten im Gebet, bis wir es empfangen. Wir möchten wie diese Witwe sein in der Bibel, wir möchten diesem Beispiel folgen, wie diese kananäische Frau. Auch die Hündlein leben von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Herr, wir haben es nicht verdient, aber wir bitten um Erbarmen. Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen und weiter nichts. Erbarmen, ich möchte dein Erbarmen über mein, über unser Leben, über unsere Stadt, über unser Land haben. Dein Erbarmen, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Angesicht jetzt über uns leuchtet, dein Geist bei uns ist. Und wir beten, so wie du auch gemacht hast, Herr Jesus, in der Dunkelheit. Wir sehen noch gar nichts, aber wir glauben, dass es kommt, was du versprochen hast. Herr, ich lobe dich und ich preise dich. Sei gesegnet. Nimm jetzt deine Gebetsabmachung mit Gott mit und bewahre es in einem feinen, guten Herzen. Erzähl nicht jedermann. Es geht niemand was an. Auch nicht dein Mann, deine Frau. Sag's niemand. Es geht niemand was an. Es geht nur dich und Gott an. Und er ist ein Vergelter der Gebete. Gott sieht den Beter und sieht das Gebet und er vergilt öffentlich. Halleluja. Preis Gott. Was singen wir?